Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ja, und 5 Minutes, die habe ich jetzt auch, um mit Jürgen König zu sprechen aus unserem Hauptstadtstudio. Es ist ja so ein bisschen wie zwischen allen Stühlen. Man will die Grundrechte möglichst nicht mehr einschränken, will aber auch dem Virus und dessen Varianten nicht Chancen geben, sich weiter auszubreiten. Und zwar weiß jeder ganz genau, was jetzt geschehen müsste, sollte, könnte, aber in der Haut derjenigen, die die Entscheidung treffen, will man dann auch nicht stecken. Gestern also die Runde von Kanzlerin mit 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Jürgen König als Stufenplan, der auf eine DIN A4-Seite passt, hat der regierende Berliner Bürgermeister die gestern gefassten Beschlüsse beschrieben. Welche Überschrift würden Sie denn drüber setzen?
Na, vielleicht Deutschland wird wieder geöffnet, aber mit größter Vorsicht.
50, 35 oder jetzt doch wieder 100, die berühmten Inzidenzzahlen, die haben wieder eine zentrale Rolle gespielt bei den Gesprächen. Haben Sie noch einen Überblick und vor allem können die Menschen den Überblick behalten, zum Beispiel wie viele Haushalte, wie viele Personen sich treffen dürfen, wann und wo und wie?
Na, das mit den Kontaktbeschränkungen ist jetzt so schwer nicht. Ab Montag dürfen sich wieder bis zu 5 Personen aus 2 Haushalten treffen. Das ist ja noch übersichtlich. Regional kann es dann aber in der Tat unübersichtlich werden, eben weil jetzt je nach Inzidenzlage regional unterschiedlich entschieden wird. Was kann man sagen? Blumengeschäfte, Buchhandlungen, Gartencenter dürfen überall wieder öffnen. Einzelhändler dürfen in begrenztem Umfang Kunden nach Voranmeldung empfangen. Das ist das sogenannte Click-and-Meet-Verfahren. 2 Wochen später, also ab 22. März, da darf dann die Gastronomie überall da, wo der Inzidenzwert 14 Tage lang unter 100 geblieben ist, da darf die Gastronomie im Außenbereich wieder öffnen. Das dürfen auch Theater, Kinos, Museen, Sportvereine. Immer unter der Voraussetzung, dass jeder Gast, jeder Kunde einen Schnell- oder Selbsttest mit negativem Ergebnis vorlegt. Weitere Öffnungsschritte soll es dann zum 5. April geben, also wieder 2 Wochen später.
Schnell- und Selbsttests, also ab 8. März an alle kostenlos einmal pro Woche. Ja, wie soll das organisiert werden, um nicht massenhaft falsche Ergebnisse zu produzieren?
Indem man Testzentren einrichtet, auch in Arztpraxen und Apotheken sollen Schnelltests durchgeführt werden. Diese Testzentren vor allem, die spielen in der geplanten Teststrategie von Bund und Ländern eine wichtige Rolle, zumal es für diese Tests, also für die Testergebnisse, auch Bescheinigungen geben soll, die man dann ja auch braucht, wenn man zum Beispiel in den Biergarten oder Ähnliches gehen will. Im Rahmen dieser Testkonzepte soll auch das Personal in Schulen, auch für die Kinderbetreuung, sollen auch Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht geimpft werden können. Man will ihnen das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest pro Woche machen. Auch die Unternehmen sollen ihren in Präsenz Beschäftigten, wie es heißt, pro Woche ein solches Angebot machen. Und das alles eben mit Bescheinigungen von Fachleuten. Die Selbsttests, die es ja auch gibt, die werden aber eher so als zusätzliche Maßnahme gesehen.
Die könnten aber möglicherweise das Problem werden. Tja, und dann sind ja da noch die Impfungen. Der fehlende Impfstoff oder der nicht verimpfte von AstraZeneca. Was hat denn die Bund-Länder-Runde dazu gesagt?
Na, der fehlende Impfstoff ist ja immer weniger das Problem. Im Moment lagern rund 2,5 Millionen Impfdosen in den Kühlschränken der Impfzentren, der Gesundheitsämter. Im Bund-Länder-Papier heißt es, bis zum Ende der laufenden Kalenderwoche werden nach Angaben der Hersteller über 11 Millionen Impfdosen ausgeliefert sein. Also an Impfstoff fehlt es nicht, die Verteilung ist das Problem. Also wie kommt das Vakzin in den Oberarm sozusagen? Dazu sollen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte verstärkt einbezogen werden. Sie sollen prüfen, ob jemand Anspruch auf eine Impfung hat, sollen diese Impfungen dann auch dokumentieren, dem RKI melden. Wie das alles bezahlt werden soll, das soll in einer geänderten Impfverordnung des Bundes festgelegt werden. Auch Betriebsärztinnen und Ärzte werden einbezogen. Die Impfzentren, wie gesagt, arbeiten weiter, auch die mobilen Impfteams der Länder. Und die bisher festgelegten Priorisierungsgruppen, die werden auch in der Impfverordnung geändert. Zur zweiten Gruppe, also der mit hoher Priorität, wie es heißt, da gehören nun auch die Beschäftigten in Kinderbetreuungseinrichten dazu. In der Kindertagespflege, also Grundförder, Sonderschulen gehören dazu. Mit all dem will man die Zahl der Impfungen verdoppeln. Im Moment sind es bis zu etwa 200.000 Impfungen am Tag. Das sollen deutlich mehr werden.
Und es soll geknallt haben zwischen Olaf Scholz und Markus Söder. Was ist darüber nach draußen gedrungen?
Ja, also die Kanzlerin sagte hinterher, man habe hart verhandelt. Das kann man auch denken, wenn man sich vorstellt. 9 Stunden haben sie zusammengesessen, bis bald vor Mitternacht, was diesen Streit zwischen Olaf Scholz und Markus Söder angeht. Da ging es um die Finanzierung des Härtefallfonds zu gleichen Teilen von Bund und Ländern. Dazu haben mehrere Teilnehmer übereinstimmend berichtet, dass Olaf Scholz in die Runde gesagt hat, es brauche keiner zu träumen, dass der Bund ein Konto einrichte, von dem dann alles bezahlt werde. Und daraufhin soll Söder gesagt haben, sie sind hier nicht der König von Deutschland, nicht der Weltenherrscher und Scholz müsse jetzt auch gar nicht so schlumpfig herumgrinsen, O-Ton Söder, wie es berichtet wird. Also ein richtiger schöner Krach. Hinterher sagte der CSU-Chef Söder, man solle jetzt nicht jedes überlieferte Wort auf die Goldwaage legen. Er schätze Scholz ja grundsätzlich, auch in der Großen Koalition käme man sehr gut miteinander zurecht. Also so viel zur Atmosphäre dieses Treffens.
Jürgen König war das aus unserem Hauptstadtstudio.